Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Und das sind heute unsere Themen. Immer mehr Deutsche sehen die Digitalisierung als Chance für die Energiewende. Welche Rolle hier Smart Meter einnehmen und was Haushalte machen können, um mehr Energieeffizienz zu erreichen, ordnet Bitkom-Präsidiumsmitglied Matthias Hartmann ein. Außerdem, wenn ältere Menschen fallen, kann das fatale Folgen für sie selbst und ihr Umfeld haben.
Wir liefern die Gangparameter, wir liefern eine Analyse, eine Beschreibung der Risikofaktoren und auch eine komplette Maßnahmenplanung. Was muss man machen, um das Sturzrisiko zu senken?
Diana Heinrichs, CEO vom Startup Lindera, erklärt, wie Stürze mit KI analysiert und so vorgebeugt werden können. Und Bitkom-Enthusiasten warten gespannt auf das sogenannte Halving.
Und das Halving ist kurz gesagt eine Möglichkeit, wie dieses Bitcoin-Computerprotokoll diese Knappheit von maximal 21 Millionen aufrechterhält.
Benedikt Vaupel, Bitkom-Blockchain-Experte, verrät, was dahinter steckt und beschreibt, welche Potenziale Blockchain noch bietet. Mein Name ist Tobias Grimm und wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche und schauen am Ende auf Termine und Events der nächsten Woche. Technologie. 81% der Deutschen sehen laut einer Bitkom-Studie in künstlicher Intelligenz einen Vorteil für die Medizin und ein Drittel der Befragten sagt sogar, dass KI in bestimmten Fällen bessere Diagnosen stellen kann als ein Mensch. Die App vom Berliner Startup Lindera kann beispielsweise mit Hilfe von KI die Mobilität älterer Menschen analysieren, ihr Sturzrisiko berechnen und so dem Sturz vorbeugen. In Deutschland stürzen Schätzungen zufolge etwa 30 von 100 Menschen im Alter über 65 Jahren einmal pro Jahr. Über die KI-Nutzung in der Pflege und die Herausforderungen bei der Integration spreche ich jetzt mit Diana Heinrichs, CEO von Lindera. Diana, wie funktioniert eure KI zur Gangmusteranalyse und welche Daten braucht ihr dafür?
Ich würde dich jetzt einmal auf die Reise mitnehmen. Also wie kommen wir dahin, dass wir das dreidimensionale Bild der Bewegung über die einfache Smartphone-Kamera analysieren können? Und Senioren sind so eine ganz anspruchsvolle Zielgruppe im Sinne von, gemäß Frank Sinatra, wenn man es mit den Senioren schafft, dann schafft man es überall. Also die richten sich nicht vor der Kamera aus. Kalibrierung ist überhaupt gar keine Frage, geht nicht. Wenn die aus dem Bild fliegen, dann nochmal laufen und nochmal laufen, das muss die Technik lösen. Rollator, Gehstock muss herausgerechnet werden, Multiperson. Also manchmal muss eine zweite Person einfach zur Sicherheit mitlaufen. All diese Sachen, wie übersetzt man das in Mathematik und findet dann halt auch eine mathematische Lösung im Bereich Computer Vision, im Bereich generativer KI. Und ja, machen wir einen Deep Dive, 7 Schritte. Also Nummer 1, ein Video kommt. Also es fängt ganz einfach an. Ein Video kommt und darin wird eine Person identifiziert. Für uns total einfach, wir erkennen Personen, aber die KI muss eine Person identifizieren. Schritt 1. Schritt 2, wir ziehen eine Bounding Box drumherum. Also man stellt sich vor, eine Bounding Box wie ein Rechteck und das differenziert wird, wer ist der Hauptdarsteller, wer ist der Nebendarsteller. Also wieder im Bereich Multi-Person Detection. Das Ganze zu verbessern, jetzt Senioren, Menschen laufen manchmal über Bounding-Boxen, über Rahmen hinaus. Was ist dann? Also Segmentation of the Person, das nochmal irgendwie flankiert, dass wenn auch wenn man eben hindurchläuft, dass man diese maximale Usability hat und das auch in dem Schritt funktioniert. Vierter Schritt, da geht's um die 2D Keypoint Extraction. Hier sind wir im Bereich Computer Vision unterwegs. Und es geht darum, diese 2D Human Pose Extraction zu ziehen. Also, dass wir Schritt für Schritt vom Video, also wir lösen uns Schritt für Schritt vom Bild und kommen dann in die Datenpunkten, in die Wahrscheinlichkeitsberechnung. Fünfter Schritt, und ich glaube, das ist so der tieftechnischste, mächtigste, da geht's dann um den Uplifter, der von 2D den Sprung in 3D macht. Hier verlassen wir dann das komplette Video. Hier geht's darum, also im Bereich Deep Learning, Stichwort ist ganz klar Natural Language Processing. Und mit dieser Methode fangen wir halt an, über Wahrscheinlichkeiten Schätzung, es klingt banal, Schätzung, nur wir haben eine Messpräzision erzielt, indem wir unsere Schätzung immer gegen den Goldstandard validiert haben. Also die bestehenden sensorbasierten, kamerabasierten Systeme. Und wir weisen halt nach, dass wir konsistent immer auf die gleiche Messpräzision kommen, aber eben nicht, indem wir mehrere Hardware-Komponenten brauchen, indem wir ein komplettes Ganglabor, Hightech-Medizin brauchen, sondern eben über die einfache App. Sechster Schritt, wir berechnen die Gangparameter. Also, dass man auf dem Millimeter genau sagen kann, was ist die Schritthöhe, was ist die Schrittlänge. Und wenn man diese Daten hat, dann kann man sie im siebten Schritt mit dem bestehenden medizinischen Wissen abgleichen. Also liegt eine Sturzgefährdung vor? Und was sind die Maßnahmen? Also wir liefern die Gangparameter, wir liefern eine Analyse, eine Beschreibung der Risikofaktoren und auch eine komplette Maßnahmenplanung. Was muss man machen, um das Sturzrisiko zu senken?
Du hast das jetzt anhand von 7 Schritten beschrieben. Wenn die Daten erhoben wurden, wie werden die nutzbar gemacht, um die Pflege zu optimieren?
Also was wir gerade besprochen haben, ist sozusagen die Modellqualität der KI. Jetzt muss sie ja noch sozusagen verpackt werden. Pflege, wir sind hier im medizinischen Bereich unterwegs. Eine Verpackung drumherum ist sicherlich das Medizinprodukt. Dann, es muss ja als App ausgeliefert werden. Also die KI ist ja an sich selber noch keine App, das sind Modelle. Wir haben eine eigene App entwickelt. Und diese App ist eben verknüpft mit den bestehenden Dokumentationssystemen. Also wir haben Partnerschaft mit allen führenden Herstellern, wo wir dann wirklich schauen, wie kommen die Stammdaten aus dem bestehenden System, wie sind medizinische Fragen schon aus dem bestehenden System entsprechend bei uns vorbelegt, und dann schicken wir die Ergebnisse zurück in das Dokumentationssystem, sodass wir eben keine Insellösung haben.
Entscheidend ist ja dann auch die Integration der Daten in vorhandene Gesundheitssysteme, das hast du angesprochen, etwa in Pflegeeinrichtungen oder auch in Krankenhäuser. Wie geht ihr da vor und welche Herausforderungen gibt es?
Die Tücke liegt natürlich immer im Detail. Pflege ist ein hochkomplexer Prozess mit Fachkräften, also entlang des Pflegeprozesses. Was heißt das? Also wie finden wir als Deep Tech Unternehmen, als Entwickler von KI-Modellen wirklich, dass es nicht nur ein tolles Modell ist, sondern dass wir wirklich 100% am System integriert sind. Das heißt, wir regelmäßig, auch gemeinsam mit unseren Entwicklern, fahren wir wirklich in die Einrichtung und schauen uns diese Prozesse an. Schauen uns halt an, Schritt für Schritt, was brauchen sie? Einfaches Beispiel, wir haben ja die App funktioniert, Video aufnehmen und ein paar Fragen beantworten. Und wir haben diese Schritte mittlerweile unterteilt. Das Video aufnehmen wird auch wird delegiert, die Betreuung kann das machen, der Azubi. Dann gibt es einen Teil, wofür die Fachkräfte entsprechend mit involviert werden, und es gibt halt einen Teil, den wieder die Betreuung übernehmen kann. Und diese Arbeitsteilung wirklich auch umzusetzen, das ist nahtlos in die bestehenden Prozesse passt, da ist eine super KI zu haben, nur es braucht wirklich viel, viel Feingefühl, viel, viel Zuhören, dass es wirklich im Alltag auch eine Lösung ist, wirklich Zeit spart, wirklich Stürze verhindert.
Wir stehen bei KI ja noch am Anfang. Wenn du mal in die Zukunft blickst, in welchen Bereichen ist die Nutzung der Technologie im Gesundheitswesen noch denkbar?
Also das eine ist super naheliegend, ist natürlich Fragebogen auch im Bereich Spracherkennung mit reinzunehmen. Ich glaube, das ist ein kleiner Schritt. Größere Schritte sind wirklich, wir wissen alle, dass wir im Alter Muskel abbauen. Und wie können wir dem systematisch entgegenwirken? Und das Thema Kraftmessung ist, man kann Kraftmessung machen, braucht wieder Labore, wieder Hightech-Medizin oder sehr, sehr teure Studios, erfordert eine Logistik. Und wie können wir, also das ist das, was uns reißt, wie können wir halt Kraftmessung machen? Dann ein zweites großes Thema für uns sind halt Clinical Decision Support Systeme. Was sind die, also immer immer auf das Individuum gemünzt, auf das eigene Risikoprofil. Was sind die besten Empfehlungen und wie können wir dieses Empfehlungsnetzwerk bestmöglich aufbauen? Wie ist der Rollator richtig eingestellt? Welches Hilfsmittel braucht es? Welche Übungen braucht es? Und das immer weiter für den Einzelnen zu individualisieren, ohne dass die Kosten steigen. Also wie schaffen wir es? Wir kommen aus der Altenpflege. Wir reden über Centbeträge pro Tag. Und wie können wir innerhalb dieser Strukturen wirklich Lösungen machen, die funktionieren und die eben für viele Millionen Senioren zugänglich sind und eben nicht nur für eine kleine Elite.
Diana, vielen Dank für deine Erklärungen. Politik. 83% der Deutschen sehen die Digitalisierung als Chance für die Energiewende. Das ist ein Anstieg von 9% gegenüber dem Vorjahr. So das Ergebnis der aktuellen Bitkom-Studie. Für eine nachhaltige und digital gesteuerte Energieversorgung seien Smart Meter der Schlüssel, erklärt Bitkom-Präsidiumsmitglied Matthias Hartmann.
Intelligente Verbrauchszähler, also die sogenannten Smart Meter, die digitalen Stromzähler, sind langsam in das Interesse der Bevölkerung angekommen. Schon fast 2/3, genau 63%, können sich vorstellen, eben einen Smart Meter in ihrem Haushalt zu nutzen. Ebenso viele sind der Meinung, dass es nun die Aufgabe der Politik ist, den Smart Meter Rollout zügig voranzubringen.
Allerdings ist die Bereitschaft zum Energiesparen leicht gesunken. Vor einem Jahr haben 89% der Deutschen bewusst Energie eingespart. Heute sind es 83%.
Und 79% wünschen sich hierfür deutlich, deutlich mehr Durchblick und sagen, ich möchte eigentlich meinen Stromverbrauch so einfach ablesen können wie den Datenverbrauch an meinem Handy oder auch den Spritverbrauch. 63% wünschen sich tatsächlich mehr Info darüber, wie sie Energie sparen können.
Das waren Ausschnitte aus der Pressekonferenz zur Digitalisierung der Energiewende, vorgestellt von Bitkom-Präsidiumsmitglied Matthias Hartmann. Den Link zu den vollständigen Ergebnissen habe ich in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Wirtschaft. Der Countdown für das sogenannte Bitcoin-Halving läuft. In einem knappen Monat, voraussichtlich am 20. April, findet die automatische Halbierung der Bitcoin-Mining-Rewards statt. Ein Ereignis, das etwa alle 4 Jahre stattfindet. Was dahinter steckt und welche Rolle die Blockchain hier einnimmt, erklärt mir jetzt Bitkom-Blockchain-Experte Benedikt Vaupel. Benedikt, was ist das Bitcoin-Halving und was passiert da genau?
Also das Bitcoin-Protokoll schreibt ja vor, dass die Gesamtzahl von Bitcoin, die es jemals geben wird, auf 21 Millionen begrenzt ist. Bis heute wurden bereits knapp 19 Millionen Bitcoin gemined, also in Existenz gebracht. Und das Halving ist kurz gesagt eine Möglichkeit, wie dieses Bitcoin-Computer-Protokoll diese Knappheit von maximal 21 Millionen aufrechterhält. Und die Knappheit ist unter anderem eine der Gründe, warum Bitcoin aktuell wieder im Preis steigt. Etwa alle 4 Jahre wird dieser sogenannte Bitcoin Mining Reward, also auch als Block Reward bekannt, halbiert. Das bedeutet, dass die Rewards für alle Mitwirkenden, also alle die Computer, die an dieser Sicherheit des Netzwerks arbeiten, um 50% reduziert wird. Und das wirkt sich direkt auf die Geschwindigkeit aus, mit der neue Bitcoin in Umlauf gebracht werden. Zuletzt halbiert hat sich die Menge an neuen Bitcoin im Mai 2020 und da wurde von 12,5 auf 6,25 neue Bitcoin umgestellt sozusagen. Und jetzt kommen wir eben von 6,25 auf 3,125 und das wird sich fortsetzen, bis wir eines Tages alle 21 Millionen Bitcoin geschürft, also gemeint haben. Das wird ungefähr 2140 passieren.
Du hast jetzt das Bitcoin-Halving erklärt. Das Ganze basiert ja auf der Blockchain-Technologie und immerhin 54% der deutschen Unternehmen halten die Blockchain für eine sehr wichtige Zukunftstechnologie. Was steckt also hinter der Blockchain und wie funktioniert die?
Also einfach gesagt ist die Blockchain eine Art Liste von zum Beispiel Transaktionen. Also man könnte es ein Kassenbuch nennen. Und es ist ein Kassenbuch, das jeder und jede einsehen und überprüfen kann. Und die Bitcoin-Blockchain beispielsweise erfasst jede Transaktion, mit der Bitcoins jemals verschickt wurden. Und diese Blöcke der Blockchain können ganz unterschiedliche Arten von Informationen speichern. Das können finanzielle Transaktionen sein, es können aber auch zum Beispiel Daten von Landregistern oder ähnlichen Informationen sein. Und bekanntermaßen sind die meisten Kassenbücher eigentlich ja zentralisiert. Also wir haben eine Autorität, zum Beispiel eine Bank, bei der das alles gespeichert ist und die sicherstellen, dass die richtigen Informationen dort sind. Aber Blockchains verwenden eben verteilte sogenannte Buchführungstechnologien wie DLT, das Englisch steht für Distributed Ledger Technologie, also verteilte Buchführung. Hierbei braucht es keine zentrale Autorität. Stattdessen hat jeder Computer im Netzwerk, auch Nodes oder auf Deutsch Knoten genannt, eine vollständige Kopie des gesamten Kassenbuchs. Und eine Blockchain speichert also die vollständige Kopie mit allen Transaktionen, dieses sogenannte Kassenbuch. Und wenn ein Benutzer oder eine Benutzerin der Blockchain einen neuen Block versucht einzureichen, müssen die Mehrheit der Knoten, also mindestens 51% des Netzwerks, Konsens erzielen. Und eine chronologische Aneinanderreihung von Blöcken, eine Blockkette, bildet eben diese Blockchain. Und Blockchains, das ist das Wichtige, sind unveränderlich. Es können also nur neue Transaktionen hinzugefügt werden und der Versuch, einen vorherigen Block zu verändern, beeinträchtigt diesen Hash, also den Fingerabdruck, der würde sich verändern und das sichert diese Verbindung von Blöcken, weil man sofort sehen würde, wenn jemand versucht, falsche Informationen auf diese Blockchain zu speichern.
Soweit also zum technischen Hintergrund. Was sind denn jetzt die Vorteile und auch mögliche Anwendungsfelder von der Blockchain?
Also 2 Vorteile sind, dass sie zum Beispiel global ist. Sprich, Kryptowerte können weltweit auf schnelle und kostengünstige Weise übertragen werden und sie ist offen. Das bedeutet, dass jede einzelne Transaktion öffentlich einsehbar ist. Das heißt, wenn wir möchten, kann ich die Blockchain mir anschauen und sehen, welche Transaktion wann wie übertragen wurde und ob sie durchgegangen ist. Und das sind natürlich zwei Vorteile, die extrem wichtig sind für viele Menschen. Und dann gibt es natürlich ganz unterschiedliche Anwendungsfelder. Der Bereich Kryptowerte ist oft im Fokus, aber wir sehen natürlich auch, dass spannende Anwendungsfelder in anderen Wirtschaftsbereichen sind. Nehmen wir ein Beispiel. Du und ich, wir trinken beide gerne Kaffee und wir möchten wissen, dass unser Kaffee fair produziert ist. Dass also entlang der Lieferkette die Leute entlohnt werden für einen fairen Preis. Und mit Blockchain wird es jetzt zum Beispiel möglich, dass wir den Weg von Kaffee zurückverfolgen können. Also von der Kaffeepflanze bis zu unserer Tasse können wir über Blockchain nach- und rückverfolgen, wie das Ganze produziert wurde und wann wer den Kaffee in der Hand hatte. Und richtig spannend wird es dann mit diesen sogenannten Smart Contract-Funktionen. Das heißt, dass zum Beispiel der Kaffee, wenn er angeliefert wird, automatisch eine Zahlung auslöst, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, dass zum Beispiel die Temperatur während der Lieferung eingehalten oder nicht überschritten wurde, die Luftfeuchtigkeit nicht überschritten wurde, dass die Zahlung automatisch dann zum Beispiel an die Kaffeeproduzenten geht.
Benedikt, vielen Dank für deine Einschätzungen.
Ich danke dir.
Der Terminkalender. Wegen der anstehenden Osterfeiertage stehen in Kalenderwoche 13 weder Sitzungen im Bundestag noch im Bundesrat noch in Brüssel an. Auf der digitalpolitischen Agenda steht dafür das Treffen des Rats Umwelt am 25. März, bei dem unter anderem über die Klimaziele für 2040 gesprochen werden soll. Außerdem veranstaltet die Initiative Corporate Digital Responsibility am Mittwoch den digitalen Datenputz 2024, um Datenmüll zu reduzieren. Am selben Tag findet die Digitalkonferenz zum Biotechnologiestandort Deutschland statt, wo innovative und zukunftsfreundliche Maßnahmen für die Biotechnologiebranche besprochen werden soll. Und damit endet der Ausblick auf die nächste Woche. Mehr News aus der Digitalbranche gibt es auf bitkom.org. Danke fürs Zuhören und schon jetzt schöne Osterfeiertage und von daher bis übernächsten Freitag.